Wenn ihr euch zusammentut, könnt ihr das vielleicht auch als Stereoprodukt mal machen. Dani wird heute Abend das Thema machen, was letztens ja wegen des Ausfluges ausgefallen ist. Und zwar die Einmaligkeit der frohen Botschaft Gottes. Und ich lese dazu aus Römer 1, die Verse 16 bis 18. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben hinein in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir freuen uns auf das Wort.
Wir haben jetzt gleich zu Beginn einen Kern des Evangeliums gehört. Und bei oberflächlicher Betrachtung könnte man jetzt sagen, ja, ist das nicht ein bisschen seltsam, einfach glauben und dann bekommt man von Gott die Gerechtigkeit? Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Warum ist das überhaupt so? Und ich möchte im Laufe dieses Abends deutlich machen, warum das so ist und dass das etwas ganz Einmaliges ist und etwas ganz Herrliches. Aber bevor wir da hineinsteigen, darf ich ein paar ganz allgemeine Gedanken erläutern. Ich möchte zuerst einmal die Frage in den Raum stellen, ob das Evangelium der Bibel immer noch aktuell ist oder ob es sich hier um eine längst überholte Botschaft handelt. Seit bald 2000 Jahren wird das Evangelium verkündigt und das Neue Testament gibt es heute in fast allen Sprachen dieser Erde. Es gibt kaum ein Volk, das nicht schon einmal mit dem Evangelium konfrontiert wurde. Das Neue Testament ist mit Abstand das meistverkaufte Buch in der ganzen Welt. Obwohl das Neue Testament der Bestseller aller Bestseller ist, hat man bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck, dass sich in dieser Welt nicht viel geändert hat. Nach wie vor wird die Menschheit von Hunger, Krieg und einer himmelschreienden Ungerechtigkeit geplagt. Europa und Amerika oder auch die westliche Welt kann man ja als das christliche Abendland bezeichnen oder wird manchmal auch so bezeichnet. Doch was ist aus dieser christlichen Welt geworden? Diese Frage können wir uns immer wieder zurechtstellen. Wir merken irgendwie, dass es hier in dieser, gerade in dieser westlichen Kultur, immer mehr einen machthungrigen Kapitalismus gibt, der nicht selten auch Drittweltländer ausbeutet, um dann eben selber noch reicher zu werden. Ohne Zweifel stellen wir im christlichen Abendland eine zunehmende Gier und zunehmende Genusssucht fest, die sehr ungute Auswüchse zutage fördert. Das christliche Abendland verhält sich leider alles andere als christlich. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man deshalb dem Evangelium die Schuld in die Schuhe schieben kann, wenn sich die sogenannte Christenheit nicht an die Lehre des Evangeliums hält. Andere Frage: Können die Propheten des Alten Testamentes dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das Volk Israel ihre Anweisungen nicht befolgt? Ist die Lehre von Jesus Christus, zum Beispiel seine Feinde zu lieben, schuld daran, wenn sogenannte Christen ihre Feinde hassen? Es liegt nicht an der Unvollkommenheit des Evangeliums, wenn das christliche Abendland die Anweisungen des Evangeliums nicht beachten will, sondern es liegt am Egoismus und an der Genusssucht des Abendlandes. Durch die nächsten Ausführungen soll deutlich gemacht werden, dass das Evangelium nach wie vor hochaktuell ist. Immer wieder ist ja vom Evangelium die Rede oder man spricht auch vom Evangelisieren. Doch längst nicht alle wissen, was das Evangelium beinhaltet und welche Bedeutung das Wort Evangelium hat. Dieser Begriff stammt ja aus dem Griechischen und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich aus dem F und aus Angelion. Wobei die Grundform Angelos lautet. F bedeutet so viel wie gut, wohl oder wohltuend oder frohmacht. Angelion heißt Botschaft oder Kunde und geht auf das Wort Angelos zurück, was mehrheitlich mit Bote übersetzt wird. Unser deutsches Wort Engel hat seinen Ursprung ebenfalls in Angelos. Da die Engel Gottes als Geisteswesen oft auch Botschafter Gottes waren, werden sie im Neuen Testament immer wieder auch als Boten, griechisch Angelos, bezeichnet. Daraus ergeben sich für das Wort Evangelium folgende Übersetzungsmöglichkeiten: frohe Botschaft, Wohlkunde, gute Nachricht oder wohltuende Botschaft. Wer die vier Evangelien des Neuen Testamentes liest, wird mit ganz unterschiedlichen Aussagen konfrontiert, die ebenso verschiedenartige Gefühle auslösen können. Einerseits lesen oder hören wir sehr trostvolle Worte, aber auf der anderen Seite werden wir mit Forderungen konfrontiert, die uns vielleicht fast erdrücken. Solche Forderungen empfinden wir dann nicht als eine wohltuende Botschaft. Ich möchte diese Gegensätzlichkeit, die wir im Neuen Testament finden, anhand einiger Bibelstellen verdeutlichen. Zuerst einmal die tröstlichen und die wohltuenden Worte. Wir kennen die Seligpreisungen unseres Herrn Jesus in Matthäus 5. Ich lese die Verse 3 bis 9, wo es heißt: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich darf hier eine kurze Klammer aufmachen. Wenn wir die Seligpreisungen des Herrn Jesus näher anschauen, dann stellen wir Folgendes fest, dass sehr oft Menschen glückselig gepriesen werden, die eigentlich in dieser Welt die Unterprivilegierten sind, die in dieser Welt viel Ungerechtigkeit zu ertragen haben, denen es schlecht geht, die arm im Geist sind und so weiter und so fort, die werden glückselig gepriesen. Das heißt, in den Augen Gottes, aus der Sicht der Unendlichkeit, haben die einen Vorteil in Anführungszeichen. Wir empfinden zwar, wir denken, ja, das sind ja die Armen und zum Glück bin ich nicht arm im Geist und so weiter und so fort, oder wir denken, nicht arm im Geist zu sein, zum Glück muss ich nicht so viel trauern wie andere, kann ja sein, aber etliche von euch haben auch schon viel getrauert. Nur, ich will damit deutlich machen, dass gerade diese Dinge, die wir uns nicht wünschen, aus der Sicht Gottes eine Glückseligkeit zur Folge haben. Also noch einmal, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Da würde jeder sagen, im Moment, also auf diesen Trost kann ich verzichten, ich möchte lieber keine Trauer, dann brauche ich auch keinen Trost. Aber der Trost unseres Gottes ist so einmalig, so gewaltig, dass der Tröstende, der getröstet wird von Gott, sagen muss, Dieser Trost ist so gewaltig, so herrlich, dass sich sogar die Traurigkeit zuvor gelohnt hat. Das können wir vielleicht noch nicht fassen heute, aber es ist so. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern. Das sind also alle solche, die keine Gerechtigkeit erfahren. Wir sehen ja so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und die erfahren keine Gerechtigkeit, sondern sie hungern danach und bekommen sie nicht. Und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Sie werden einmal eine überaus große Gerechtigkeit erfahren. Glückselig die Barmherzigen. Das sind die, die mit anderen Mitleid haben, barmherzig sind. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind. Echte Leute, offene Leute, Leute, die nicht irgendetwas vorspielen, sondern wirklich versuchen, auch ihr Herz reinzuhalten, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ich darf noch zwei andere Stellen erwähnen, die wirklich sehr schön und erbaulich sind. Johannes 5, 24. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder im Griechischen heißt es, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, nämlich dem Vater im Himmel, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist natürlich der Kern des Evangeliums. Oder Johannes 15, 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Diese und viele andere Aussagen empfinden wir in der Regel sofort als eine wohltuende Botschaft. Sofern man natürlich davon ausgeht, dass sich diese Zusagen auch erfüllen werden. Wenn man natürlich nicht daran glaubt, kann man auch nichts damit anfangen, das ist klar. Wir empfinden es als eine friedensstiftende Botschaft, wenn zum Beispiel Jesus sagt, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, von dem, der dich, dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist ganz wichtig, dass wenn wir wollen, dass die Menschen uns wertschätzen, dass sie uns respektieren, dann sollen auch wir sie wertschätzen und respektieren. Wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr dann? Auch die Sünder tun dasselbe. Da merken wir doch, das ist auch eine Botschaft, die fordert uns auf, das Gute zu tun in einer Welt, die eigentlich böse ist. Der Leser der Evangelien vernimmt aber nicht nur tröstende Worte. Er wird nicht nur mit ethisch hochwertigen Aussagen konfrontiert, sondern auch mit Forderungen, die uns im wahrsten Sinne des Wortes überfordern. Aus der Psychologie wissen wir, dass sich jede Überforderung auch negativ auf unsere Seele auswirkt. Überforderung bewirkt Stress und ist alles andere als wohltuend. Auch hier darf ich einige Passagen des Neuen Testamentes zitieren, zum Beispiel Matthäus 5, 28 bis 30. Da sagt Jesus selbst: Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also vor Gott ist das schon Ehebruch. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Oder Matthäus 5, 22. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, das ist ein übles Schimpfwort, wie Trottel oder Schwachkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn wir das hören, dann wird es uns schon ein bisschen mulmig. Oder Jakobus 2,10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Und noch als letztes, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Wer solche Stellen liest, fragt sich sehr schnell, was hat das mit einer frohen Botschaft zu tun? Diese und ähnliche Aussagen lösen doch nur Frustration und eine abgrundtiefe Niedergeschlagenheit aus. Wer will hier von einer Wohlkunde reden? Es ist ganz klar, solche und ähnliche Aussagen lösen in jeder ehrlichen Seele einen nicht geringen Stress aus. Sie können wohl kaum, auch beim besten Willen nicht, als wohltuend empfunden werden. Daher ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass nicht wenige Leser der Evangelien die Bibel mit einer gewissen Abneigung zur Seite legen und sich sagen, also ich will mir mein Leben jetzt wirklich nicht unbedingt noch durch die Bibel vermiesen lassen. Das Leben ist schon sonst schon schwer genug. Wenn wir diese scheinbar gegensätzlichen Aussagen des Neuen Testamentes vor Augen uns führen lassen, dann erscheint uns die frohe Botschaft zuerst einmal ein bisschen vernebelt. Man denkt, ja, auf der einen Seite sagt ja Jesus schon ein paar wunderbare Dinge, aber dann kommen wieder solche Dinge, die machen mir das Leben so wirklich schwer. Es fällt uns schwer, alle diese Aussagen unter einen Hut zu bringen. Es lässt sich hier nur schwer die Handschrift eines Gottes erkennen. Doch wenn die Bibel das Wort des allmächtigen Gottes ist, dann beabsichtigt er mit diesen scheinbar gegensätzlichen Aussagen auch etwas ganz Bestimmtes. Ich für mich bin fest davon überzeugt, dass Gott mit solchen Worten in uns Gedankenprozesse auslösen will, die uns entscheidende Schritte weiterführen. Eine interessante Begebenheit, die uns Jesus erzählt, kann uns jetzt einen Schritt weiterhelfen. Ich möchte die Geschichte vorlesen aus Lukas 18, die Verse 10 bis 17. Lukas 18, 10 bis 17. Gesundheit. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser, nämlich der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich lese nur bis hier. Dieses Gleichnis zeigt uns zwei Menschen mit unterschiedlicher Vergangenheit. Der Pharisäer war ein Mensch, der über eine vorbildliche Frömmigkeit verfügte. Als Pharisäer kannte er das Alte Testament sehr gut und er dachte, er wisse, was Gott von ihm erwarte. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht betrügen, du sollst nicht stehlen und so weiter und so fort. Und gemäß seiner eigenen Einschätzung tat er dies auch. Er gab auch 10% seines Eigeneinkommens an Gott ab, vermutlich in Form von Spenden für den Tempeldienst. Auf der anderen Seite sehen wir einen Zöllner, der vermutlich wie Zachäus auch dafür bekannt war, andere zu betrügen, indem er sich korrupt verhielt. Also Zachäus war ja so ein Zöllner, der relativ korrupt war und andere betrogen hat. Von diesem Zöllner lesen wir, dass er gerechtfertigt in sein Haus hinabging. Hier stellt sich schon die Frage, warum kommt eigentlich dieser vorbildliche Mann bei Jesus so schlecht weg, währenddem der Zöllner gerechtfertigt in sein Haus zurückgehen darf? Bei einer ersten oberflächlichen Betrachtung empfinden wir die Beurteilung von Jesus etwas seltsam. Der eine mag sie vielleicht sogar als ungerecht empfinden. Es kann doch nicht sein, dass sich ein Mensch die Mühe macht, Gott zu gefallen und dass er anschließend von Gott abgewiesen wird, währenddem der elende Zöllner da mit einem Satz einfach gerechtfertigt nach Hause geht. Warum beurteilt Jesus diese Situation so einseitig, in Anführungszeichen? Ist das nicht ungerecht? Aus diesem kleinen Gleichnis werden mehrere Aspekte gleichzeitig deutlich. Das Problem des frommen und sehr religiösen Pharisäers, der auch ein großes Bibelwissen hatte, wird an zwei Punkten sichtbar. Erstens, der Pharisäer war hochmütig und er verachtete seine Mitmenschen, schaute auf sie herunter und dachte, ich bin halt etwas viel Besseres, das ist nur Abschaum da unten. In der Bibel heißt es ganz klar, Gott widersteht den Hochmütigen und Hochmütige sind in den Augen Gottes ein Gräuel. Wer sich selbst besser und erhabener fühlt als andere, hat nicht erkannt, dass alle Befähigungen und auch alles Vermögen ein Geschenk des Schöpfers ist. Ich staune manchmal, wie junge Menschen, die sehr schön sind, stolz und hochmütig sind und sich über solche erheben, die halt vielleicht nicht so schön gestaltet sind. Sie haben aber zu ihrer Schönheit nichts dazu beigetragen. Das hat ihnen nämlich Gott geschenkt, als Gott sie im Mutterleib geformt und gebildet hat. Das ist ein Geschenk Gottes, haben sie gar nicht selber. Sie haben sich nicht selber schön gemacht. Natürlich kann man sich noch ein bisschen schminken oder so. Aber ob das Gesicht schön ist oder nicht, das haben nicht sie entschieden. Und trotzdem fühlen sie sich besser als andere. Es gilt auch für erfolgreiche Leute. Erfolgreiche Leute, die haben zwar sicher gearbeitet, haben gelernt und so, aber dass sie erfolgreich wurden, hängt auch damit zusammen, dass sie von Natur aus, von der Wiege aus, auch eine gewisse Begabung bekommen haben. Es gibt nämlich auch sehr fleißige Schüler, die trotzdem keinen Erfolg haben. Also, wenn jemand erfolgreich ist, dann ist das letztendlich ein Geschenk, weil Gott uns gewisse Befähigungen geschenkt hat. Und wie können wir da hochmütig sein und sagen, ich bin halt was Besseres als der andere? Ist eigentlich unlogisch. Aber der Hochmut empfinden wir als etwas Angenehmes. Warum? Es hebt unser Selbstwertgefühl, wenn wir auf andere runterschauen können. Wir fühlen uns besser und das ist schon... gibt eine gewisse Befriedigung. Ja, wir sind etabliert in der Gesellschaft, wir sind etwas, aber Gott, Für Gott ist das eine Katastrophe.
Wer sich selbst besser fühlt als andere, hat nicht erkannt, dass er alle Befähigungen und auch alles Vermögen, dass das ein Geschenk des Schöpfers ist. Mit seinem hochmütigen Gebet hat er sich selbst erhöht und deshalb wird er von Gott auch erniedrigt werden. Zweitens, der Pharisäer lebt in der Illusion, er könne durch seine eigenen religiösen Leistungen Gott zufriedenstellen. Er könne, weil er so viel wisse über die Bibel, könne er quasi Gott beweisen, ja, ich bin doch etwas und du müsstest doch mit mir sehr zufrieden sein. Der Theologe der damaligen Zeit, ein Pharisäer, das waren ja die Theologen der damaligen Zeit, der dachte, ich bin für Gott gut genug, weil ich mich so angestrengt habe. Und er hat überhaupt noch nicht begriffen, dass er noch Lichtjahre von der göttlichen Vollkommenheit entfernt war. Aber was war an dem Zöllner so gut, dass er gerechtfertigt wurde? Es kann doch nicht sein, dass man ein korruptes Leben führt und dann irgendwann einmal im Leben sagt, Gott sei mir Sünder doch gnädig. Das ist doch viel zu einfach. Ja, bei oberflächlicher Betrachtung ist dies eine Ungeheuerlichkeit. Aber wie so oft liegt auch hier die Wahrheit unter der Oberfläche. Sie liegt in der Tiefe verborgen. Was führt ihn nun dazu, dass der Zöllner gerechtfertigt wurde? Folgende Aspekte dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Erstens, das Bekenntnis und die Bitte des Zöllners war nicht einfach ein leichtfertiges Lippenbekenntnis, sondern er sprach es aus tiefstem Herzen. Gott ist ja der Herzenskenner und er sieht ganz genau, wie ernst etwas gemeint ist. Aus dem zitierten Satz und dem Zeugnis von Jesus, der ebenfalls ein Herzenskenner ist, wird deutlich, dass der Zöllner vermutlich hundertprozentig erkannt hat, dass er versagt hat, dass sein Leben vielleicht ein einziger Scherbenhaufen ist und dass er nichts mehr zu bringen hat. Sein Bekenntnis, dass er ein Sünder ist, kam aus einer ganz tiefen Not heraus. Er hat dieses Bekenntnis keineswegs leichtfertig ausgesprochen, bevor es zu diesem ehrlichen Bekenntnis kam, durchlitt er den notvollen Prozess, in dem er zu dem Bewusstsein kam, ich bin verloren, mit mir ist's aus. In dieser schmerzhaften Erkenntnis suchte er nach irgendeiner Möglichkeit, die seinen Zustand der Verlorenheit beenden könnte. Durch seine ehrliche Sündenerkenntnis wurde der Zöllner auch von Herzen demütig. Er hat aufgehört, andere Menschen zu verachten. Zweitens, in diesem schmerzvollen Prozess der Sündenerkenntnis fand der Zöllner den Schlüssel zum wahren Leben. Er setzte seine ganze Hoffnung allein in die Gnade Gottes. Er vertraute nicht mehr auf seine eigene Leistung. Er vertraute nicht darauf, wie der Pharisäer, ach, da ich ja genug fromm bin, da ich genug über die Bibel weiß, da ich ja alle Gebote halte, deshalb reicht es zum Leben, deshalb reicht es. Er vertraute nicht auf seine Leistung. Er wusste, dass er von Natur aus verloren ist. So wie auch der verlorene Sohn, der ja vom Vater das halbe Erbe bekommen hat, dann ging er in die Welt, hat in der Welt sein Vermögen verprasst mit den Huren, landete am Ende bei einem Schweinehirten, da bekam er kaum zu essen, so dass er sich vom Schweinefutter ernähren musste. Und dann dachte der Sohn, ich gehe doch zurück zu meinem Vater. Ich kann zwar nicht mehr Sohn sein, denn ich habe alles Vermögen verprasst
Ich gehe zurück zum Vater, vielleicht kann ich da als Tagelöhner arbeiten. Er erkannte, dass er nicht mehr würdig war, als Sohn bei seinem Vater zu leben. Der verlorene Sohn hoffte nur noch darauf, als Tagelöhner bei seinem Vater arbeiten zu können. Und diese ehrliche und demütige Haltung sowie die Hoffnung auf die Gnade Gottes, der Zöllner hat auf die Gnade Gottes gehofft, führte dazu, dass Gott den Zöllner angenommen hatte und gleichzeitig rechtfertigte. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, ja, aber Gott, wie kannst du diesen Betrüger, diesen korrupten Zöllner rechtfertigen? Also da stimmt doch irgendetwas nicht. Wir werden ja noch sehen, wie das Gott macht. Die Bibel stellt an alle Selbstgerechten und Hochmütigen ungeheure Forderungen. Du darfst nie eine Frau anschauen, denn wenn du sie nur schon anschaust und sie begehrst, hast du Ehebruch begangen. Ich weiß nicht, ob es einen Mann gibt, der in dieser Hinsicht noch nie Ehebruch begangen hat. Gottes Vollkommenheit ist so überragend, dass kein einziges Geschöpf, selbst ein heiliger und gerechter Engel, diesen Zustand je erreichen könnte aus sich selbst. Gott hat durch sein Wort die Messlatte für die Erreichung der Vollkommenheit so hoch gesetzt, dass sie für gar niemanden erreichbar ist. Gott kann sie aber auch nicht tiefer setzen, da es sonst keine Vollkommenheit mehr wäre. Also Gott kann nicht sagen, ja, ich weiß, dass ihr das nicht schafft, also setze ich die Latte mal so tief und dann schafft ihr es. Aber mit dieser halben Vollkommenheit, in Anführungszeichen, können wir nicht in eine Ewigkeit hineintreten. In der Ewigkeit genügt nur die absolute Vollkommenheit. Und die absolute Vollkommenheit ist Liebe aus reinem Herzen. Liebe aus reinem Herzen. Und diese Liebe aus reinem Herzen beinhaltet auch ein gegenseitiges Hörachten. Das beinhaltet auch ein Wertschätzen. Wir können nicht einfach durch die Welt laufen und andere Menschen geringschätzen. Das hat keinen Platz im Himmel. Wenn Jesus an uns unmöglich zu erfüllende Forderungen stellt, wie zum Beispiel nie über einen Bruder zu schimpfen oder nie eine Frau anzuschauen, um sie zu begehren, wie können wir dann in den Evangelien eine wohltuende Botschaft erkennen? Durch die ungeheuren Forderungen sollen Selbstgerechte und Hochmütige erkennen, dass sie vor Gott niemals bestehen können. Diese Erkenntnis ist jedoch für starke Menschen und für solche, die sich immer besser als andere gefühlt haben, sehr schmerzvoll. Aber sie wird zur einzigen Tür, in das wahre göttliche Leben hineinzustoßen. Wenn nämlich der selbstgerechte, fromme Theologe und Pharisäer oder wie auch immer er heißt, es kann auch irgendein Humanist sein, wenn der ganz ehrlich ist zu sich selbst und gegenüber Gott und feststellt, Moment, den Anforderungen Gottes kann ich nicht genügen, ich bin eigentlich unfähig, jemals dahin zu gelangen, dann kommt der Mensch zu dem Punkt, wo er merkt, ich brauche die Gnade. Ich brauche das Erbarmen Gottes. Aber Gott will uns noch viel mehr geben als seine Gnade und sein Erbarmen. Wir werden es noch sehen. Also Menschen, starke Menschen, solche, die sich besser fühlen, für sie ist es schwierig, hier vorzustoßen. Denn durch diese Erkenntnis zerbricht zwar der eigene Stolz, aber gleichzeitig vermittelt sie den Menschen die lebendige Hoffnung auf die Gnade Gottes. Wer auf die Gnade Gottes hofft und sich das ewige Leben von Gott schenken lassen will, wird es auch als Geschenk erhalten. darum ist das Evangelium für alle zerbrochenen Herzen, für alle Sünder und Versager eine frohe Botschaft. Für die Selbstsicheren und für viele Privilegierten in dieser Welt ist das Evangelium eine Torheit oder ein Ärgernis, weil es alles in Frage stellt, was sie aufgebaut haben. Bitte versteht mich nicht falsch. Wenn jemand eine hohe Position hat in dieser Welt, dann wird die hohe Position als solches nicht in Frage gestellt. Ich bin froh, wenn es gottesfürchtige Politiker gibt, wenn es gottesfürchtige Konzernmanager gibt oder was auch immer. Das ist gut, wenn sie diese Arbeit vollbringen. Aber wenn sie denken, dass sie mit ihrer Position, mit ihren Befähigungen und Begabungen dann auch noch den Himmel sich verdienen könnten, dann irren sie ganz gewaltig. Und da kann einer noch so toll sein in der Theologie, da kann einer Professor der Theologie sein, es reicht nie, nie. Da kann einer Franz von Assisi sein oder Mutter Teresa, es reicht nie, wenn man denkt, man könne aus eigener Kraft da in den Himmel hineinkommen. Es reicht einfach nie. Also noch einmal, für die Selbstsicheren und Privilegierten dieser Welt ist das Evangelium eine Torheit, eine Ärgernis, weil es alles in Frage stellt, was sie aufgebaut haben. Ihr bisheriger Lebensaufbau hat sie innerhalb der Menschheit in eine angenehme, angesehene Lage gebracht. Und eine solche Position will man nicht einfach freiwillig abgeben. Weil Paulus dieses Phänomen erkannte, schrieb er auch folgende Sätze in 1. Korinther 1, 26 bis 29. Denn seht eure Berufung, Brüder, also seht, dass ihr, dass viele von euch eben nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Es gibt zwar einige, aber die Mehrheit sind eigentlich unedle, unweise, nicht Mächtige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Es wird nie ein Mensch vor Gott erscheinen können und sagen, gell, ich hab's doch gut gemacht, du kannst doch wirklich zufrieden sein mit mir. Keiner. Weshalb ist das Evangelium von Jesus Christus einmalig? Einmalig ist nur dann etwas, wenn es sich von allen anderen Dingen abhebt. Wenn es nichts Vergleichbares mehr gibt. Wir alle wissen, dass es viele Religionen in dieser Welt gibt. Und wir haben auch erkannt, dass es unzählige Botschaften gibt, die für sich auch in Anspruch nehmen, eine gute Botschaft zu sein. Viele Philosophien haben durchaus gute Aspekte. Auch der Islam fordert die Gläubigen auf, den Armen Almosen zu geben. Solche Aufforderungen sind gut und es gibt wohl kaum eine Religion oder Philosophie, die nicht solche positive Werte vermitteln würde. Deshalb stellt sich schon die berechtigte Frage, was ist an der frohen Botschaft des Neuen Testamentes so einmalig? Alle mir bekannten Religionen und Philosophien vermitteln den Menschen die Hoffnung, durch eigenes religiöses und frommes Bemühen irgendwann einmal das Paradies, das Nirvana, die Vollkommenheit oder wie die Dinge alle heißen mögen, zu erreichen. Es wird den Menschen vorgegaukelt, du bist gut genug, wenn du dich nur recht bemühst. Alle Religionen, wollen das quasi, du musst dich bemühen, du musst das machen und so, und dann ist Gott vielleicht irgendwann mit dir zufrieden. Die altbekannte Lüge taucht auch hier wieder auf. Wenn du das oder jenes tust, wirst du sein wie Gott. Hat Satan, die Schlange, im Paradies zum ersten Menschenpaar gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Das Alte und Neue Testament der Bibel zeigt uns auf, dass die göttliche Vollkommenheit beinhaltet. Göttliche Vollkommenheit enthält nicht nur einen perfekten Wandel aus Liebe und Demut, sondern auch die absolut hundertprozentig reinen Gedanken, die total aus der Liebe und ebenfalls von der Demut geprägt sind. Das ist ja das Erstaunliche, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Jesus, der nie gesündigt hat, sagt, er ist von Herzen demütig. Kein Mensch verachtet er. In dieser Hinsicht haben wir alle versagt. Und auch dann, wenn wir bis jetzt ein anständiges Leben geführt haben, und da gibt es vielleicht auch Menschen, die sich ein Leben lang hingegeben haben für andere Menschen, nur gute Werke getan haben und wirklich ein vorbildliches Leben geführt haben, aber sind sie dann auch noch in der Lage, wenn sie sterben, wenn sie unsagbare Schmerzen haben, wie Jesus sie hatte, dann noch zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man muss sich das einmal vorstellen. Jesus litt gewaltige Schmerzen und man war gespannt, was kommt jetzt aus diesem Jesus heraus. Wird er über seine Peiniger fluchen? Wird er die römischen Legionäre verfluchen und sagt, ihr seid alle der Hölle gewidmet? Nein. Aus ihm kommt nur Liebe, sogar im größten Druck und in den größten Schmerzen. Das ist Vollkommenheit. Und nichts weniger. Zuerst vermittelt uns die Bibel das Bewusstsein, dass wir aus uns selbst den Anforderungen Gottes niemals genügen können. Dann zeigt sie uns aber auch, dass wir das gar nicht aus uns selbst heraus müssen, sondern dass wir durch eine lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer sein ewiges Leben, seine unübertreffliche Vollkommenheit als Geschenk für uns persönlich erhalten dürfen. Jesus Christus schenkt uns seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine wunderbare Erlösung. Darum erklärt Paulus auch in Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, ein Geschenk Gottes ist es. Der Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten, sondern auch eine treue Vertrauensbeziehung. Denn das griechische Wort Pistis beinhaltet auch Vertrauenstreue. Der biblische Glaube beinhaltet ein uneingeschränktes Vertrauen auf den allmächtigen Gott, der auch unser himmlischer Vater ist. Durch eine solche Beziehung werden wir Menschen aus dem Tod gerettet. Und darum sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Übrigens, der Tod, wenn ein Gläubiger, der stirbt, der mag sterben und sein Leib mag in den Sarg gelegt werden, aber seine Seele wird den Tod nicht sehen. Seine Seele wird beim Herrn sein. Bei genauerer Betrachtung muss man eigentlich sagen, dass dies der einzig wirklich logische Weg zum Leben sein kann. Denn wie sollte ein Geschöpf ohne den Schöpfer, ohne den Lebensgeber selbst unaussterbliches Leben produzieren können? Es kann doch nicht sein, dass Gott, der das wahre Leben ist, uns schafft und dass wir dann ohne eine Verbindung zu ihm, unabhängig von ihm, selber dieses ewige Leben produzieren, getrennt von dem Vater aller Vaterschaften. Das kann doch gar nicht sein. Deshalb sind für mich alle anderen Religionen Mumpitz. Das funktioniert nicht. Es ist alles eine Lüge. Es kann doch nur durch eine lebendige Beziehung zu dem, der das Leben selbst ist, eine Ewigkeit geben. Anders geht es doch gar nicht. Weil die Errettung, das Leben und die Gerechtigkeit ein Geschenk Gottes ist, und zwar für alle Menschen, die das annehmen wollen. Für alle, die das annehmen wollen. Deshalb ist das Evangelium eine frei und frohmachende Botschaft, die in ihrer Art absolut einmalig ist und die jedem, der sich solches schenken lassen will, den Zugang zum wahren Leben ermöglicht. Weil Jesus alles für uns gemacht hat, weil er unsere Sünden am Kreuz weggetragen hat und weil er uns sogar seinen Glauben schenkt, deshalb dürfen wir vor Gott gerechtfertigt werden. Und deshalb kann auch ein Apostel Paulus bezeugen in Galater 2,16, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Ja, das Evangelium von Jesus Christus ist so einmalig, dass es von gar nichts anderem überboten werden kann. Und nur dieses Evangelium hat unsere Schuldfrage absolut befriedigend gelöst. Und nur die Worte Gottes führen uns zum wahren ewigen Leben. Denn jeder Mensch ist schuldig geworden und einer ist für unsere Schuld gestorben, für unsere Sünde. Und keiner kann sagen, meine Sünde ist zu groß, als dass er sie nicht bei Jesus am Kreuz ablegen könnte und sagen, Herr, ich danke dir, meine ganze Schuld hast du getragen, ich kann sie dir hinlegen und im Gegenzug darf ich dein ewiges Leben für mich in Anspruch nehmen. Das kann man aber nur sich schenken lassen. Keiner kann sich's erarbeiten. Amen.
Da, wo heute unser Haus steht, da stand vor einigen Jahren ein kleiner Schrebergarten mit einer kleinen, mickrigen Hütte. Und bevor unser Haus darauf gebaut werden konnte, musste dieses Hüttchen, verfallen wie es war, abgerissen werden. Und das ist genau das, was Gott tut. Er muss einreißen, unsere kleinen Schrebergärtchen, mit denen wir versuchen, vor Gott etwas sein zu wollen, damit er sein Haus, seine Wohnung für uns bauen kann. Und das zuzulassen, dass Gott das einreißen darf, was doch nichts taugt. Und ihm das zu überlassen und zu sagen, Herr, reiß das ein und bau das Haus deiner Gerechtigkeit in meinem Leben. Das ist Glaube. Und nicht unser Hütchen immer festzuhalten aus lauter Angst vor dem, was Gott uns ja vielleicht wegnehmen könnte. Herzlichen Dank. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du es immer gut mit uns meinst. Und dass du es dann am besten mit uns meinst, wenn du uns etwas nimmst. Auch wenn wir gerade dann oft denken, dass du es nicht gut mit uns meinst. Danke, Herr, dass du uns immer nur etwas nimmst, um uns etwas Besseres zu geben. Dafür danken wir dir und beten wir dich an. Und so segne uns diese Nacht. Lass dein Wort in uns weiterwirken, dass es Frucht bringen kann für dich. Segne uns die Nacht. Wir freuen uns auf den morgigen Tag. Wir beten dich an. Amen.
Amen.